Inspiratio, Herzensthemen. Das ist die Predigtreihe, in der wir uns befinden, in denen verschiedenste Menschen über ihre Herzensthemen erzählen. Das, was sie begeistert und bewegt, womit sie sich schon immer mal beschäftigen wollten. Und ich habe ja mal Deutsch studiert und nicht erst seitdem begeistert mich Sprache. Und schon auch im Speziellen die deutsche Sprache. Und deswegen ist das heute das Thema, Sprache, das Wort. Zunächst einmal, Sprache verbindet. Würde ich jetzt instant anfangen, Jugendsprache zu reden, würden es die Jugendlichen vielleicht cringe finden, die anderen sass, die anderen super lost. Sprache schafft Zusammengehörigkeit oder zumindest das Gefühl davon. Agarman hosir sabonito chiki gab me sanam, mumkin shumo, man me famat, mumkin nora, amo hich kastigar. Sprache trennt auch. Wir bleiben heute mal beim gesprochenen Wort, aber ich wollte euch zumindest eine Besonderheit der nicht gesprochenen Sprache, der nicht hörbaren Sprache, der Gebärdensprache mitgeben. Denn Jesus bedeutet da das hier. Ganz simpel, ganz einfach, das ist Jesus. Sprache, wie auch immer sie aussehen mag, ob hörbar oder nicht hörbar, gehört zu unseren menschlichen Grundzügen dazu. Manche Sprachwissenschaftler sagen, dass die Sprache in Kindern sogar nur reift und gar nicht erst erlernt wird. So sehr gehört es zu uns dazu. Und andere Sprachwissenschaftler sagen, dass Denken und Sprache sich parallel bilden. Martin Heidegger, ein Philosoph, sagt, die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der Mensch. Laut ihm sind wir nicht nur biologische Wesen, sondern erst durch Sprache werden wir zu denkenden, zu existierenden Dasein. So zumindest Heidegger. Wir machen heute mal einen kleinen Rutsch durch den Deutschunterricht und damit haben wir jetzt schon die Sprachtheorie abgehakt. Wir kommen jetzt mal, Wir kommen jetzt mal noch zur Literatur. Und ich habe euch Faust mitgebracht. Falls ihr schon immer auf den Moment gewartet habt, in dem ihr Faust mal im echten Leben braucht, jetzt ist er gekommen. Faust, der Protagonist des gleichnamigen Buches, es gibt übrigens zwei Teile, falls ihr das noch nicht wusstet, sitzt in seinem Studierzimmer und philosophiert so vor sich hin. Und er sagt oder schreibt, im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich nicht dabei bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Reiht und ich schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Für Faust ist es undenkbar, dass das Wort einfach so für sich stehen kann. Doch wir wollen uns genau diesen Vers heute mal zu Gemüte führen und darüber nachdenken, was das Wort Gottes in der Bibel für eine Bedeutung hat. Denn schließlich ist es ja sogar Jesus, derjenige, weshalb wir uns heute hier treffen, der Mittelpunkt und Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, auferstandener und lebendiger Gott. Über ihn wird gesagt, er sei das Wort. Der Predigttext für heute steht im Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5, also am Anfang einer der vier Evangelien, in denen über das Leben von Jesus beschrieben wird, also im Neuen Testament. Und da steht, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. 5 Verse. 7 Substantive, also Hauptwörter, damit haben wir jetzt auch Grammatik geschafft. Es sind Anfang, Wort, Gott, Licht, Leben, Mensch, Finsternis. Und der Fokus in diesen Versen liegt ganz klar auf einem Wort, auf dem Wort Wort. Im Griechischen Logos. Und wir können im Deutschen gar nicht erfassen, was für eine tiefe Bedeutung, was für viele Implikationen dieses Wort Logos hat. Um diesen Prolog, wie hier die ersten Verse des Johannesevangeliums genannt werden, genau zu verstehen, müssen wir in die griechische Philosophie eintauchen. Wir müssen in das jüdische Denken ganz tief eintauchen. Denn das Johannesevangelium ist ganz tief im jüdischen Denken verwurzelt. Jesus wird hier in bereits bestehende Strukturen und Modelle eingeführt, um zu erklären, wie Jesus ist. Also wir erfahren gleich was davon, wie Jesus ist. Aber erstmal zum Logos. Wir machen einen mittelkurzen Ritt durch verschiedene Etappen. Schon für die alten griechischen Philosophen war der Logos ganz zentral. Sie meinten, dass der Logos die Grundsache des Lebens für Handeln und Tun und Lassen, für Reden und Verstehen ist. Die Grundsache des Lebens in Gemeinschaft, mal ganz runtergebrochen. Später im Hellenismus bezeichnete der Logos die grundsätzliche Geordnetheit oder Abgestimmtheit der Welt, eine Zielgerichtetheit. Philo von Alexandria, ein jüdischer Philosoph und Theologe, der versuchte, die jüdische Religion mit der griechischen Philosophie in Einklang zu bringen, er sprach auch vom Logos als ein Werk Gottes, als eine Art Vermittlergestalt, aber noch nicht Gott selbst. Und im Alten Testament taucht der Begriff zuhauf auf. Hier natürlich im Hebräischen. Und da geht es ganz oft um eine Gottesoffenbarung, zum Beispiel bei den Propheten oder vor allen Dingen in der Schöpfungserzählung. Wir kommen ja gerade erst aus der Predigtreihe Leben in der Schöpfungsgemeinschaft. Vielleicht erinnert ihr euch dann noch an die Schöpfungserzählung und vielleicht kennt ihr sie auch so. Dort entsteht alles durch das Wort Gottes. Gott spricht und alles entsteht. Gott spricht und der Himmel und die Erde werden voneinander getrennt. Chaos kommt in Ordnung, allein durch Gottes Wort. Durch Gottes Wort lenkt er sein Volk. Seine Worte sind Bündnisse, sind Bundesworte. Sein Wort ist das Gesetz, auf das sich das Volk Israel verlassen kann. Und im Neuen Testament, zumindest in den Evangelien, liegt ein Fokus auf dem Hören. Jesus sagt ganz oft, wer Ohren hat, der höre. Und Hören setzt natürlich Reden voraus. Jesus spricht Worte der Vollmacht, die er von Gott verliehen bekommen hat. Seine Worte sind kraftvoll und wir lesen, dass Jesu Wort heilte, dass er es über Dämonen, über die Elemente herrschte. Es ist wirklich interessant, welche Bedeutung die Evangelisten dem gesprochenen Wort Jesu beimessen. Manchmal wäre es doch irgendwie viel interessanter gewesen, wenn sie die Wundergeschichten noch expliziter erklärt haben. Oder warum hat eigentlich niemand der Evangelisten mal Jesu Aussehen beschrieben? Das wäre doch irgendwie mal interessant gewesen. Aber nein, die Evangelisten berichten davon, was Jesus sagte und tat. Und in den folgenden Büchern des Neuen Testaments bekommt der Begriff Wort nochmal eine neue Dimension. Es wird gleichgesetzt mit der Botschaft von Jesu Tod und Auferstehen und dass es Rettung für uns bedeutet. Die Botschaft, dass Gott mit seinen Menschen sich versöhnt hat. Über Paulus wird in der Apostelgeschichte geschrieben, dass er den Dienst am Wort tat. Das Wort im Neuen Testament bezeichnet also auch das Evangelium, so das, was wir heute darunter verstehen. Aus Jesus, der selbst verkündigte, wird nun Jesus Christus als der Verkündigte. Und schauen wir noch in das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Da beschreibt Johannes, was er im Himmel und auf der Erde sieht, wenn die Zeit vergeht am Ende aller Zeit. Und er beschreibt, wie Jesus wiederkommt als ein siegreicher König und Richter. Und er sagt, das Gewand, das er trug, war in Blut getaucht und sein Name heißt das Wort Gottes. Wie geht's dir damit, wenn du sowas hörst? Bist du jemand, der das bestätigen kann, dass Gott spricht, dass Gott zu dir spricht? Oder sitzt du hier gerade und es klingt super fern für dich, dass Gott zu dir sprechen könnte? Was ist ausschlaggebend dafür, dass du das sagen kannst? Sind es irgendwelche Begebenheiten, die kein Zufall sein können? Sind es kleine oder große Gefühle? Sind es vielleicht sogar visuelle oder akustische Eindrücke, Träume? Oder sind es Menschen, in denen du Gottes Stimme hörst? Das ist ja heute meine letzte Predigt in dieser Gemeinde und an der Stelle sei auch mal das Wort Danke gesagt. Ich werde aber nächste Woche auch noch ganz in Ruhe verabschiedet. Und mein Praktikum hat mit einer 3-monatigen Fastenzeit für mich begonnen. Ich habe mich dazu entschieden oder der Auslöser war, dass mein Leben irgendwie so laut war, dass Gott irgendwie immer leiser wurde und ich habe ganz bewusst auf Serien verzichtet. Ich habe Instagram reduziert, kein Alkohol, keine Süßigkeiten, kein Konsum, solche Sachen. Und das ist absolut kein Muss, das ist nicht der Weg, aber für mich hat Gott in dieser Zeit wirklich gesprochen. Zum Beispiel beim Predigtschreiben war ich so oft einfach so geflasht, so überwältigt davon, welche Tiefe Gottes Wort hat, sodass ich wirklich davon überzeugt bin, dass Gott spricht und er wird bei mir, er wird bei dir nicht Halt machen. Und jetzt, kommen wir zu Johannes. Nur bei Johannes finden wir diese Bezeichnung, dass Jesus der Logos, das Wort Gottes ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Was wird alles über dieses Wort gesagt? Es war am Anfang, es war bei Gott, es war sogar Gott. Es ist alles entstanden und ohne es ist nichts entstanden. Erstmal so weit. Das Johannesevangelium, das von einem Jünger Jesu geschrieben wurde, ist wahrscheinlich an eine christliche Leserschaft gerichtet mit jüdischen Wurzeln. Und einem jüdischen Leser fällt eins vor allen Dingen auf. Im Anfang war. Das hört sich ja fast genau so an wie der Anfang der Tora, der fünf Bücher Mose, unseres Alten Testaments. Da steht auch etwas vom Anfang. Da steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang. So beginnt alles und so beginnt Johannes auch sein Evangelium. Und auch das Schema der Schöpfungserzählung, dass aus dem Sprechen Gottes alles entsteht, wird hier wieder aufgegriffen. Nur dass hier das Wort ein eigenes handelndes Subjekt ist. Dieses Wort steht im Fokus. Bei den anderen Evangelisten, bei Matthäus, Markus und Lukas, gibt es auch einen Anfang. Die starten ja auch irgendwo. Die starten entweder bei der Geburt Jesu, wie bei Lukas, oder die starten mit einem ellenlangen Stammbaum von Jesus, wie bei Matthäus. Die starten manchmal sogar erst bei der Taufe von Jesus, wie bei Markus. Und das Johannesevangelium startet auch irgendwo. Und das ganz am Anfang. Sogar noch davor. Johannes berichtet, dass das Wort bereits da war, bevor wir von Zeit und Raum überhaupt sprechen können. Dafür gibt es einen Fachbegriff. Das Wort war präexistent. Es war vor allem Geschaffenen. Damit ist es nicht Selbstgeschaffenes, sondern es gehört auf die Seite Gottes. Es gehört nicht zur Welt, nicht in die Zeit, sondern in die Ewigkeit. Und wir müssen es einmal so klar benennen. Derjenige, den Johannes hier vor Augen hat, im Blick hat bei diesem Wort, das ist Jesus. Dazu nehmen wir mal den Vers 14, also ein bisschen später zur Hilfe, da steht, und das Wort ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Der Name Jesu kommt dann erst viel später. Hier im Anfang muss irgendwie anders von ihm gesprochen werden, um seine Herrlichkeit deutlich zu machen. Johannes macht vor allen Dingen eins hier ganz deutlich. Er spricht den Leuten damals und vielleicht auch heute zu, was auch immer ihr bisher über den Logos gedacht habt, von dem wir ja vorhin ein paar Umrisse gehört haben. Erst in Jesus Christus und vor allen Dingen in Jesus Christus zeigt sich die Klarheit des Logos. In Jesus Christus findet ihr, was ihr ahntet, meintet und suchtet. Was im Anfang war, das muss nicht weiter ergrübelt werden. In Jesus steht es greifbar vor euch. Gott spricht erkennbar. Gott verändert sich dadurch nicht, er wird in seinem Wesen nicht anders oder neu, sondern der Gott, der schon vor aller Zeit da war, der Gott, der die Welt schuf, er ist auch der Gott, der in Jesus Christus in die Welt hineintritt. Jesus gehört auf die Seite Gottes und diese Gemeinschaft besteht von Anfang an. Dieses vor allem Anfang Dasein ist sowohl in der Philosophie als auch im jüdischen Denken nichts Neues. In einem Buch im Alten Testament, in dem ganz viele Weisheiten aufgeschrieben werden, im Buch der Sprüche, wird genau diese Präexistenz, dieses vor allem Dasein, auch über die Weisheit gesagt. Und es wurde und wird immer noch auch viel darüber diskutiert, wer denn jetzt hier mit diesem Logos gemeint ist. Wird in Anlehnung an das Alte Testament nicht vielleicht doch etwas über die Weisheit ausgesagt? Doch hier steht Logos. Und es steht nicht etwa nur da, weil Weisheit, Sophia, weiblich ist und Logos, also das Wort männlich und das irgendwie besser zu Jesus passt, sondern es steht da, weil es im tiefsten Wesen zu Gott dazugehört, dass er spricht. Psalm 50, Vers 3 sagt, unser Gott kommt und schweigt nicht. Gott selbst ist es, der dieses Wort ausspricht. Gottes Antwort auf das Leid und das Sehnen nach Rettung dieser Welt ist nicht Ignoranz oder Schweigen. Nein, unser Gott spricht. Er wird aktiv und seine ultimative Antwort ist Jesus. Im Anfang war das Wort. Und dass das Wort bei Gott war, meint eine allerengste Gemeinschaft. Das wird noch bestätigt im nächsten Satz. Da steht, und das Wort war Gott. Durch grammatikalische Forschung kann man vielleicht korrekter sagen, das Wort ist Gott gleich. Oder Luther hat gesagt, das Wort ist Gott von Art. Das trifft es vielleicht ganz gut. Also unfassbar eng verbunden und doch zwei Wesensformen. Gott und das Wort haben die gleichen Charaktereigenschaften, das gleiche Wesen. Sie sind eins, nicht identisch, aber vollkommen derselbe. Wir haben nun mal nur die menschliche Sprache, wie jetzt die deutsche Sprache, und die ist einfach manchmal unlänglich, um das auszudrücken, was wir meinen. Dass es so unglaublich ist, dass niemand so eng mit Gott verbunden war wie Jesus. Daher können wir Jesu Worten auch Glauben schenken, wenn er sagt, wie barmherzig Gott ist. Oder wenn er ihn liebevollen Vater nennt. So hält Johannes zu Beginn seines Evangeliums fest, dass in Jesus den Menschen vollkommen offenbart worden ist, wie Gott alle Zeit war und wie er immer sein wird. Bei Johannes wird nicht, wie in den anderen Evangelien, ein Kind geboren. Johannes, oder man ist sich einig, dass Johannes diese Evangelien kannte und auch voraussetzte. Johannes möchte einen besonderen Anfang haben, um Jesu ganze Herrlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Jesu ganze Herrlichkeit soll zur Stärkung und zur Ermutigung der Gemeinde zum Ausdruck gebracht werden. Das Ziel von Johannes ist, dass er seine Herrlichkeit, dass er Jesu Herrlichkeit zeigen will. Das soll stärken, erstaunen, ermutigen. Und nicht Jesu Worte oder seine Werke sind entscheidend, sondern er selbst. Mit dieser Brille sollen wir sein Evangelium lesen. Das Johannes-Evangelium soll so verstanden werden. Und wenn Jesus später mit Nikodemus spricht und ihm das Evangelium erklärt und sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, dann ist es so entscheidend, weil er es ist, der das sagt. Es ist natürlich auch das Gesagte, aber vor allen Dingen er selbst. Er ist Dreh- und Angelpunkt. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist die Tür zu Gott. Durch das, was er sagt und vollbringt, dass er stirbt und dass Gott ihn wieder auferweckt. Ich frage dich mal, lässt du dich auf Jesus ein? Nicht nur auf seine Lehre, nicht nur auf seine Ethik, sondern auf ihn? In Abgrenzung zu einer Strömung, die zur Zeit, als Johannes sein Evangelium schrieb, vorherrschend war und der es ganz viel um Erkenntnis ging, geht Johannes jetzt nicht weiter auf die vorbildliche Ewigkeit Gottes ein, sondern er schreibt nur, dieses war im Anfang bei Gott. Er schreibt nicht von anderen Engelswesen, sondern nur von Jesus. Von Ewigkeit, also bevor alles begann, bis in die Ewigkeit, wie wir es in der Offenbarung gelesen haben, also auch nach aller Zeit ist Jesus bereits da. Gott braucht nicht viele Worte. Sie müssen nicht ständig erneuert oder neu interpretiert werden. In Jesus spricht Gott ein für alle Mal, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er spricht sich vollkommen aus. Darin spricht Gott zu dir und zu mir. Er hat gesprochen und das gilt für immer. Dass er dich so sehr geliebt hat, dass er kam und lebte und starb, um dich mit Gott zu versöhnen. Jesus Christus ist diese frohe Botschaft. Und wenn wir dieses Wort kennen, dann ist es schon auch irgendwie unsere Verantwortung, dieses großartige Wort weiterzugeben. Und unausgesprochene Worte kommen irgendwie selten beim Gegenüber an. Daher lasst uns irgendwie lernen, von diesem Wort von Jesus Christus zu sprechen. Und ich bin immer wieder so überwältigt und so dankbar, dass ich predigen darf und dass meine schwachen Worte diesen Jesus Christus verkündigen dürfen. Aber dafür muss man kein Pastor sein oder so, das kann jeder von uns. Und dieses Wort, das ist nicht Schall oder Buchstaben, das ist Person. Wir folgen nicht toten Buchstaben, sondern einem lebendigen Gott, einem lebendigen Jesus. Und dieses Wort steht nun selbstständig neben Gott. Es ist nichts Wesensanderes, nichts Zweites neben Gott. Es ist Gott von Art, völlig bezogen auf Gott, in dessen ewigen Sprechen es seinen Ursprung hat. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. Ich glaube, ich hätte es auch beim ersten Mal verstanden, dass durch das Wort alles geschaffen ist. Warum betont Johannes das hier so sehr? Warum braucht er dieses Anhängsel? Er will hier ohne jeden Zweifel darstellen, dass die Schöpfung durch das Wort Gottes entstand. Johannes stellt sich auch hier einer zu der Zeit herrschenden Strömung entgegen, die glaubten, dass es einen bösen Schöpfergott gebe, der alles geschaffen habe und das sei jemand anderes als der Vater von Jesus Christus. Und Johannes bekennt hier ganz klar, ohne Zweifel, Gott, den wir als Vater von Jesus Christus bekennen, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott, der eins mit dem Wort ist, er ist Ursprung allen Seins. Es gibt keinen Bereich der Schöpfung, der Jesus fremd wäre. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet und die Finsternis, in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Später in diesem Text wird beschrieben, wie dieses Licht in die Welt kam und unter uns Menschen wohnte. Wenn wir mal ein Thema für diesen Text, für diesen Prolog finden müssten, dann wäre es der Übergang des Logos von der Ewigkeit in die Geschichte. Es ist wirklich mal ein paar Gedanken wert, wie Johannes hier schreiben kann und wie wir glauben können, dass der Jesus den Menschen angefasst und gesehen haben, der Jesus von Nazareth, der als Baby geboren ist und als Mensch starb, dass dieser gleichzeitig vor allem schon da war und Schöpfungsmittler sein kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man ist in einer Konfliktsituation und man selbst redet und redet und redet und man denkt sich von seinem Gegenüber nur, sag doch auch mal was. Siehst du nicht, dass wir hier in einer Konfliktsituation sind? Hör auf zu schweigen, sag doch auch mal was. In der Person Jesus Christus hat Gott auch mal was gesagt, nicht zum ersten Mal. Die ganze Bibel, vor allen Dingen das Alte Testament, erzählt davon, wie Gott spricht, wie Gott aktiv wird. Und doch wird in Jesus ganz besonders sichtbar, anfassbar und greifbar, wie Gott spricht. Dieses Wort ist kein unterdrückendes Machtwort, kein auf den Tisch klopfen, kein Schreien, sondern das Wort ist voller Leben und voller Licht. Über welche menschlichen Worte kann man das überhaupt sagen? Die Eigenschaften dieses Wortes sind Leben und Licht. Und Jesus wird später über sich sagen, dass er die Auferstehung und das Leben ist, dass er das Licht der Welt ist. Der Prolog kann hier fast wie so eine Art Inhaltsverzeichnis gesehen werden. Hier werden die zentralen Themen des Johannesevangeliums schon mal gesetzt. Und Leben und Licht, das sind zwei super zentrale Themen für Johannes. Lest das mal mit dieser Brille. Er schließt sogar sein Evangelium, indem er schreibt, dass er das Ziel verfolgt habe, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Jesus sagt von sich im Johannesevangelium, dass er gekommen ist, damit wir Leben haben, Leben in Fülle. Jesus ist der ultimative Lebensbringer eines Lebens, das von Gott ausgeht. Und wenn davon die Rede ist, dass Jesus das Licht der Menschen ist, dann bedeutet das, dass in diesem Licht Chaos weichen muss. Erinnern wir uns an die Schöpfungserzählung, als erstes spricht Gott, es werde Licht. Und es wurde Licht und es bahnte sich seinen Weg durch die Leere. Da, wo Licht ist, da muss Chaos und Finsternis weichen. Da, wo Licht ist, wird die Wahrheit offenbart. Und in Anbetracht dieses Lichts kann über die Welt, das alles, was durch das Wort geschaffen ist, nur im Kontrast zu diesem Licht als Finsternis geredet werden. In der Erwähnung der Finsternis wird auch bereits angeteasert, dass das Leben Jesu ja selbst kein strikter Siegeszug war, sondern ein Weg zum Kreuz. Der Bringer des Lebens und des Lichts wird abgelehnt, gehasst und getötet. Und genau darin liegt ja der Sieg. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Gott hat in Jesus in unüberbietbarer Weise zu seinen Menschen gesprochen. Er hat zu dir gesprochen. Vielleicht erinnern wir uns an die griechische Bedeutung des Logos, wo der Logos der Ursprung allen Seins ist, das, worauf alles hinläuft. Und Jesus ist hier der letzte und eigentliche Sinn von Schöpfung und Geschichte, von dem her und zu dem hin alles geschaffen ist. Da, wo Jesus ist, da gibt es keine gähnende Stille. Da ist er das Wort, das von Gott ausgeht. Da ist Leben, da ist Licht. Wenn Menschen in unserem Umfeld sterben und wenn Tod alles ist, an das wir denken können und wir keine Worte mehr finden, dann ist Jesus da und er ist das Wort, er ist das Leben. Es gab mal eine Situation, einer Freundin ging es echt richtig, richtig schlecht und sie hat mich angerufen, dass sie nicht alleine sein kann und ob ich kommen kann. Ich bin zu ihr hingefahren und als ich da war, habe ich gemerkt, dass ich angesichts dieses Leids, dieser Not wirklich nichts zu sagen hatte. Ich hatte überhaupt keine Worte davor. Mir fehlten jegliche Worte. Und dann haben wir einfach Lobpreis gemacht, aber eigentlich konnte und wollte sie auch nicht mehr singen. Und manchmal sind unsere frommen Worte ja auch gar nicht so zielführend, wie wir immer denken. Und auch wenn ich es nicht immer so ganz geglaubt hat, hatte ich doch die Gewissheit, dass Heilung in ihrem Herzen passieren wird. dass das Leben und dass das Licht, das von Jesus ausgeht, wirklich real ist und dass es stärker ist als Verletzung und Angst und Not. Jesus ist das Wort und er ist das letzte Wort. Und da fand ich es gar nicht mal so schlimm, selbst nichts zu sagen zu haben. Wir können Jesus als das Wort bitten, uns die richtigen Worte zu schenken, Worte des Trosts und der Ermutigung, vielleicht auch manchmal Worte der Verteidigung oder wir bitten um die richtigen Worte in einem Streit. Und doch bleibt es, auch wenn wir keine Worte finden, dann spricht Gott. Der Heilige Geist als Atem Gottes bringt uns Jesus als das Wort in unsere Zeit, in unseren Alltag. Für den Sprechakt ist es essentiell, dass es einem Atem gibt, einen Windhauch, einen Luftstrom, der dann geformt wird zu einem Wort. Gott spricht und mit Hilfe des Heiligen Geistes als Atem Gottes dürfen wir Glauben an diesen Jesus finden. Damit lebt das Wort in uns und wir können davon reden. Wir sollten nicht beim Reden stehen bleiben, sondern wir sollten wirklich trösten, wir sollten wirklich Hände halten, wirklich aktiv sein, Frieden und Freude stiften. Doch unsere Quelle ist und bleibt Jesus. Unser Gott schweigt nicht angesichts des Leids in dieser Welt. Seine Antwort auf die Verlorenheit ist das Wort Jesus. Und so begeistert ich auch von Sprache bin, müssen wir ja festhalten, dass manches Gesprochene einfach extrem missverstanden wird. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Beispiel aus dem Deutschunterricht kennt. Ein Ehepaar sitzt im Auto an einer roten Ampel, der Mann als Fahrer, die Frau als Beifahrerin und sie sagt, es ist grün. Vielleicht einfach als Feststellung. Und der Mann nimmt es aber als super aggressive Aufforderung wahr, jetzt endlich loszufahren. Oder denken wir an WhatsApp-Nachrichten. Oh du meine Güte, sind da schon viele Missverständnisse entstanden. Doch in dem Wort, das Gott spricht, in dem Wort, das Jesus Christus heißt, da liegt keine Unklarheit, kein Missverständnis. In ihm wohnte wirklich die ganze Fülle Gottes. In Jesus hat sich Gott ganz und gar gezeigt. Und wenn du das glaubst, dann nimmst du für dich in Anspruch, dass Gott zu dir auf unfassbare Weise gesprochen hat. Wenn du denkst, dass Gott nicht zu dir spricht, dann schau mal in die Natur. Alles ist durch sein Wort entstanden. Oder schau dir die Geschichten des Volkes Israels an, wie sich Gott dort durch sein Wort offenbart hat. Oder schau auf Jesus. Gott hat bereits zu dir gesprochen und er wird es auch weiter tun. Vielleicht sitzt du hier und bist sprachlos. Über verletzte Beziehungen, über zerplatzte Träume, über Krankheiten. Vielleicht sitzt du hier und du ringst um Worte. Vielleicht hast du aber auch unfassbar viele Worte in deinem Kopf und weißt eigentlich, dass sie verletzend sind. Worte können so nichtssagend sein. Worte können so tröstend sein. Worte können verletzen. Worte können retten. Aber das Wort, von dem wir sagen können, dass es vollkommenes Leben und vollkommenes Licht ist und Leben und Licht in diese Welt gebracht hat, das heißt Jesus Christus. In Jesus Christus hat sich Gott dir mitgeteilt, Offenbarung, Vergebung und Liebe dir zugesprochen. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Möchtest du ihn hören? Wir nehmen uns einen Moment der Stille, in der du vielleicht hören kannst. Vielleicht bist du das gewohnt, auf Gott zu hören, dann tu das. Vielleicht bist du das nicht gewohnt, dann probier es aus. Vielleicht ist es aber auch einfach dran, gerade Stille auszuhalten. Das Musikteam darf super gerne schon mal nach vorne kommen und ich beende dann die Stille mit einem Gebet. Gott, du sprichst. Ich bin davon so überwältigt und ich danke dir so sehr dafür. Ich danke dir, dass du in Jesus wirklich auf unüberbietbare Weise zu uns geredet hast. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst zu hören oder auf dein Reden zu warten. Ich bitte dich, dass du in unseren Worten lebst, dass du uns hilfst, wenn wir um Worte ringen, in Streitigkeiten, dass unsere Worte wirklich ermutigen, dass unsere Worte bereichernd sind für andere Menschen, dass wir wirklich von dir reden können. Ich danke dir, dass du nicht aufhörst zu reden. Und ich danke dir, dass Jesus immer wieder neu in uns vergegenwärtigt wird. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr dafür, dass du in uns lebst. Das ist so unglaublich. Und ich bitte dich, dass wir das immer wieder neu verstehen und dass wir immer wieder neu geduldig sind, auf dich zu hören. Dass wir dein Wort als die Bibel auch zu Hilfe nehmen und dass wir trotzdem nicht vergessen, dass du nicht Buchstaben bist, sondern dass du ein lebendiger Gott bist, ein lebendiges Wort, das heute noch so relevant ist. Ich danke dir, dass wir dir folgen können, dass wir dir dienen können und ich danke dir, dass du hier bist.